Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wir warten im Moment alle auf die Entscheidung, ob die Schülerinnen und Schüler in Deutschland wieder nach Hause geschickt werden, um dort zu lernen. Nächste Woche wollen Bund und Länder nochmal darüber beraten. Das Problem ist aber, dass nicht alle gleich gut mit Lernmaterialien versorgt werden. Dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir über die Frage, wie Lehrkräfte mit Schulkindern über Sexualität sprechen können. Das sind zwei Themen heute in Campus und Karriere. Ich bin Britta Mersch. Die Kultusminister der Länder, die tun sich ja schon schwer mit der Entscheidung, die Schulen trotz der hohen Infektionszahlen zu schließen. Und auch beim Wechselmodell bleiben sie ja zurückhaltend. Denn zu Hause, da klappt das Lernen nicht immer gut. Das liegt jetzt aber nicht nur an den Eltern, sondern auch die Schulen müssen mitmachen. Denn ob Schülerinnen und Schüler gut mit Lernmaterialien versorgt werden, das hängt auch davon ab, welche Schulform sie besuchen. Das zeigt eine neue Erhebung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Sie liegt dem Deutschlandfunk exklusiv vor und Katharina Spieß ist mitverantwortlich für die Studie. Welche Unterschiede zeigen sich denn zwischen den unterschiedlichen Schultypen?
Ja, was wir finden ist, dass während der Phase des Lockdowns im Frühjahr diesen Jahres zum Beispiel Gymnasiasten sehr viel eher Lernmaterial über Videokonferenzen bekommen haben. Wir haben uns auch die Phase kurz nach dem Lockdown angesehen und können feststellen, dass auch da noch, wo ja noch nicht alle Schulen wieder geöffnet waren, Gymnasiasten sehr viel eher Lernmaterial über Videokonferenzen kriegen als andere Sekundarschülerinnen und Schüler.
Wie erklären Sie sich denn diesen Befund?
Ja, wir können in unserer Studie keine explizite Erklärung dafür finden. Das ist auch das, was wir ein Stück weit mit auf den Weg geben, zu sich zu sagen, dass es pädagogisch nicht unbedingt sinnvoll ist, dass es diese Unterschiede gibt und dass wir tatsächlich an allen Schulen wirklich gleiche Zugänge zu Lernmaterial haben sollten. Es könnte sein, dass manche Gymnasien aufgrund der Anzahl von älteren Schülerinnen und Schülern etwas mehr in die Videokonferenzen reingehen. Aber diese Effekte können wir teilweise in unserer Studie auch berücksichtigen.
Kann man denn davon ausgehen, dass wenn es den Zugang zu Videokonferenzen gibt, dass dann auch automatisch sich ein größerer Lernerfolg einstellt, wenn die Kinder zu Hause sind?
Nein, der Lernerfolg hängt von ganz vielen Faktoren ab. Letztendlich natürlich auch von der Bereitschaft des Schülers, von so einem Lernumfeld zu Hause. Also a priori kann man das nicht sagen, dass Videokonferenzen jetzt das einzig Wahre sind und alles andere sehr viel schlechter ist. Aber es ist eben so, dass über Videokonferenzen ein direkter Kontakt mit der Lehrkraft möglich ist und diese systematischen Unterschiede zwischen den Schulformen per se ja so überhaupt keinen Sinn machen. Und es wäre natürlich auch für Hauptreal- und Gesamtschulen wichtig, dass da Unterricht auch über Videokonferenzen stattfinden kann.
Es gab ja noch andere Befunde, die bezogen sich jetzt nicht auf die Schulformen, sondern auf die Schulträger. Also letztlich, dass zum Beispiel auch Privatschulen mehr digitale Möglichkeiten haben, Lernstoff zu vermitteln. Was sagt das denn aus über unser Schulsystem?
Ja, wir können finden, dass in der Tat in Schulen in privater Trägerschaft sehr viel eher Lernmaterial digital bereitgestellt haben während des ersten Lockdowns. Und was auch ein interessanter Befund ist, dass nach dem Lockdown, als die Schulen langsam wieder geöffnet haben, wir bei Privatschulen sehen können, dass der Anteil von Schülerinnen und Schülern, die regulär zur Schule gehen, sehr viel höher war als bei öffentlichen Trägern. Das führen wir zum Beispiel darauf zurück, dass Privatschulen im Mittel kleiner sind und deshalb vielleicht Hygienekonzepte besser umsetzen konnten. Aber es ist ein weiterer Hinweis darauf, dass solche Unterschiede eben auch nach Schulträgerschaft pädagogisch nicht sinnvoll sind und wir deshalb alle Anstrengungen unternehmen müssten, hier solche Unterschiede, die eben nicht pädagogisch begründet sind, wirklich auszuhebeln.
Um dann letztlich zum Beispiel ja auch die Bildungsgerechtigkeit zu gewährleisten.
Ein ganz wichtiger Punkt, Bildungsgerechtigkeit heißt eben auch, dass Schülerinnen und Schüler unabhängig von der Schulform, unabhängig vom Schulträger gleiche Bildungschancen haben. Wir haben uns auch noch angeschaut, angeschaut, ob wir Unterschiede finden, zum Beispiel zwischen Schülerinnen und Schülern, die eine Ganztagsschule besucht haben oder ein Hort besucht haben, die eigentlich gewöhnt waren, am Nachmittag Lernunterstützung von professioneller Seite entweder in den Schulen oder auch den Horten zu erhalten, ob die das Lernmaterial auf anderem Weg erhalten haben. Da können wir keine Unterschiede feststellen. Umgekehrt müssen wir aber dann auch schließen, dass es für diese Kinder und Schülerinnen und Schüler natürlich besonders schwierig war, jetzt auf einmal im häuslichen Umfeld zu lernen, wo Halbtagsschüler dieses natürlich ein Stück weit mehr gewohnt waren.
Am Montag wollen ja Bund und Länder nochmal darüber diskutieren, wie es jetzt an Schulen weitergeht, also ob zum Beispiel Klassen geteilt werden sollten. Welche Handlungsempfehlungen könnten denn jetzt abgeleitet werden aus dieser Erhebung?
Aus dieser Erhebung finden wir Hinweise, dass es wichtig ist, dass wir eben alle Schulen und alle Schülerinnen und Schüler mitnehmen, um nicht Unterschiede nach Schulart, nach Schulträger oder auch nach Ganz- und Halbtags tatsächlich zu manifestieren, dass altersspezifisch und nicht schultypspezifisch agiert wird. Wir wissen aus unterschiedlichen Untersuchungen, dass es zum Beispiel für ältere Schülerinnen und Schüler, aber unabhängig vom Schultyp und unabhängig vom Schulträger, eher möglich ist, Online-Angebote wahrzunehmen, dass es für jüngere Schüler wichtiger ist, den Präsenzunterricht mitzuhaben. Und diese Trennung auch in die Altersgruppen ist etwas, was ich gerne auch nächste Woche den beteiligten Akteuren mit auf den Weg geben möchte, dass es nicht eine Lösung gibt, die allen Schülerinnen und Schülern in gleichem Ausmaß gerecht wird, sondern dass man diese Unterschiede wirklich bedenkt, aber nicht Unterschiede eben nach Schulträger und Schulart macht.
Also ein klarer Appell an Bund und Länder von Katharina Spieß. Sie ist Leiterin der Abteilung Bildung und Familie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und das hat herausgefunden, dass es große Unterschiede gab, wie Schulen die Schülerinnen und Schüler während der Schließung im Frühjahr mit Lernmaterialien versorgt haben.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Eigentlich ist der Gedanke ja gut. Studierende, die wegen der Corona-Pandemie in finanzielle Not geraten, sollen staatliche Hilfen bekommen. Dafür hatte das Bundesbildungsministerium schon im Mai ein Nothilfeprogramm ins Leben gerufen, das jetzt in die zweite Runde gehen soll. Doch mit der Umsetzung sind viele nicht so zufrieden. Denn viele Studierende, die den Zuschuss von bis zu 500 Euro pro Monat gerne gehabt hätten, sind leer ausgegangen. Und auch im Wintersemester entspannt sich die Situation nicht. Vivien Leue hat sich unter Studierenden umgehört.
Am Unicampus in Düsseldorf ist in diesen Tagen nicht viel los. Das Semester findet wieder einmal hauptsächlich online statt. Für viele Studierende bedeuten die strengen Corona-Maßnahmen aber nicht nur die Umstellung auf Online-Unterricht. Sie müssen auch wieder mit weniger Geld auskommen.
Mein Kellnerjob ist halt nicht mehr existent,
erzählt Antoine, 20. Er ist jetzt froh, dass er noch zu Hause wohnt. Und auch seine Studienkollegin Michelle erzählt.
Ich hatte vor, ins Studentenwohnheim zu ziehen. Das hat sich dann erstmal für mich nicht mehr gelohnt.
Die 28-jährige Didem versucht, sich auch ohne Nebenjob über Wasser zu halten.
Ich muss Wohngeld beantragen dafür, ja, und Studienkredit.
Viele klassische Studentenjobs fallen in der Pandemie weg. Was bleibt, sind leere Konten. So war das auch schon im Frühling, als Restaurants, Bars und andere Läden schließen mussten. Das Bundesbildungsministerium hat damals allerdings bis Juni gebraucht, um Finanzhilfen für Studierende auf den Weg zu bringen. Einige hätten deshalb nicht mehr gewusst, wie sie ihren Kühlschrank füllen sollen, sagt Amanda Steinmaus vom Landesastentreffen NRW.
Studierende bekommen ja kein Arbeitslosengeld oder sowas, sondern wenn deren Jobs wegfallen, dann fällt unter Umständen deren gesamtes Einkommen weg.
Jetzt müsse es deshalb schnell gehen mit der Auszahlung neuer Hilfen, fordern die Landesstudierendenvertretungen. Denn das im Juni angelaufene Hilfsprogramm ist im September ausgelaufen. Das heißt, schon wieder stehen Studierende, die auf ihren Nebenjob angewiesen sind, ohne Geld da.
Im Prinzip trifft das gerade die Studierenden, die eh nicht aus einem akademischen Elternhaus kommen oder die vielleicht Arbeiterkinder sind. Die sind diejenigen, die dann vor der Wahl stehen zwischen Schulden und Studienabbruch.
Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat zwar angekündigt, das Nothilfeprogramm zu reaktivieren, noch können allerdings keine Anträge gestellt werden. Schon in der ersten Runde kamen die Hilfen aber ohnehin nicht bei allen Bedürftigen an, kritisiert der Geschäftsführer des Studierendenwerks Siegen und stellvertretender Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW, Detlef Rujanski.
Wir haben sehr viele Anträge erhalten, die wir ablehnen mussten, weil die Studierenden diese Notlage pandemiebedingt eben nicht nachweisen konnten. Sie waren aber dennoch arm.
Gut ein Drittel der Hilfsanträge wurden laut dem Studierendenwerk abgelehnt, obwohl viele der Antragsteller sich in einer finanziellen Notlage befanden. Denn das ist die Krux dieser Überbrückungshilfe, die jetzt unverändert neu aufgelegt werden soll. Nur wer per Kontoauszug nachweisen kann, dass pandemiebedingt kein Geld da ist, erhält monatlich 100 bis maximal 500 Euro als Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss. Nach Zahlen des Bundesbildungsministeriums wurden von Juni bis September 135.000 Hilfsanträge bewilligt und insgesamt rund 65 Millionen Euro ausgezahlt. Das sind allerdings nur zwei Drittel der zur Verfügung stehenden 100 Millionen Euro.
Sodass man sich sehr schnell die Frage stellt, ist das überhaupt wirksam gewesen?
Sagt Rujanski. Zwar gibt es für alle Studierenden dazu noch die Möglichkeit, einen bis März 2021 zinslos gestellten Studienkredit zu beantragen, aber auch das sei der falsche Weg.
Wenn man davon ausgeht, dass Studierende, ich sag mal, mit dem Budget knapp auf Kante genäht sind, dann ist da keine Möglichkeit mehr, Rücklagen zu bilden oder Ähnliches. Und deswegen halte ich es auch nicht für richtig, wenn man sagt, wir wollen denen Kredite geben und seien sie auch nur zinslos. Weil diese Studierenden brauchen keine Verschuldungshilfe, sondern sie brauchen eine echte Überbrückungshilfe.
Auch die Grünen im Bundestag sowie Gewerkschaften wünschen sich Nachbesserungen beim Hilfsprogramm für Studierende. Gerade junge Menschen aus ärmeren Elternhäusern hätten es schwer, überhaupt an die Hilfen zu kommen, weil sie eben schon vor der Pandemie arm waren. Aktuell würden sich viele Studierende noch irgendwie über Wasser halten, sagt Detlef Rujanski vom Studierendenwerk Siegen.
Im Augenblick glauben wir, dass die Studierenden eher zum Beispiel Krankenkassenbeiträge aussetzen oder Mietstundungen mit Vermietern besprechen. Wir sind aber der felsenfesten Überzeugung, dass nach dem Jahreswechsel das nicht mehr möglich sein wird.
Spätestens dann müssen wirksamere Hilfen bereitstehen, wenn es nicht zu unzähligen Studienabbrüchen kommen soll, sagt Rujanski. Die Studierendenwerke in NRW haben ihre Darlehenskasse bereits vorsorglich aufgestockt. Über sie können Studierende bis zu 12.000 Euro als zinsfreien Kredit erhalten.
Kinder müssen ja ihre eigenen Grenzen kennen, also deutlich Nein sagen können, wenn sie auf eine Art berührt werden, die ihnen unangenehm ist. Das zu vermitteln, ist schon mal ein erster Schritt im Schutz vor sexuellem Missbrauch. Andererseits sollen Kinder aber natürlich auch lernen, dass Berührungen zu einem erfüllten Leben gehören. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich die sexuelle Bildung. Im optimalen Fall vermitteln Eltern einen unbeschwerten Umgang mit Sexualität. Aber auch in Schulen sollte dieses Thema kein Tabu sein. Im Studium lernen Lehrkräfte aber nur wenig darüber, wie sie mit Kindern über dieses Thema sprechen können. Das zeigt eine Umfrage, die die Universität Leipzig und die Hochschule Merseburg gemacht haben. Und Lena Lache ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Leipzig. Frau Lache, hat Sie dieses Ergebnis überrascht?
Da wir regelmäßig Anfragen von Lehrkräften hinsichtlich externer Bildungsangebote zu sexueller Bildung an den Schulen bekommen, war schon so ein bisschen klar, dass das Thema jetzt da nicht so wirklich verankert ist und da einfach auch Lücken tatsächlich bestehen bezüglich der Handlungskompetenz. In unserer Umfrage hatten wir ja die Möglichkeit, Personen zu befragen, die sowohl studieren als auch als Lehrkräfte tätig sind und haben auch ja tatsächlich 1866 Fragebögen dazu auswerten können. Und das Positive, was aufgefallen ist, dass von 87% der befragten Lehrkräfte und tatsächlich 91% der befragten Studierenden angegeben wurde, dass sie es wirklich als ihre eigene Verantwortung sehen, sexuelle Bildung zu vermitteln. Demgegenüber steht leider, dass lediglich 20% der Befragten tatsächlich während des Studiums Themen zu sexueller Bildung wahrnehmen konnten. Noch gravierender war es hinsichtlich der Prävention sexualisierter Gewalt. Da haben tatsächlich nur 8% der Befragten angegeben, dass ihnen solche Themen im Studium begegnet sind. Also hier wird ganz deutlich klar, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem eigenen Selbstverständnis, also was ist meine Aufgabe als Lehrkraft, und der dafür nötigen Ausbildung, also bezüglich Grundlagen und Handlungskompetenz.
Das heißt, im Studium und in Fortbildungen findet das Thema nicht statt. Was wäre denn die Rolle oder was ist denn eigentlich die Rolle von Lehrkräften im Klassenzimmer? Also wie sieht sexuelle Bildung dann auch im Klassenzimmer aus?
Was die Rolle der Lehrkraft ist und wie sexuelle Bildung aussieht oder aussehen kann, sind ja nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Also wenn wir schauen, wir sind ja Lehrkräfte eigentlich qua Bildungsplan oder Rahmenlehrplänen dazu verpflichtet, sexuelle Bildung im Unterricht anzubieten. Das heißt, es gibt einen Lehrplan, da ist sexuelle Bildung verankert ab der ersten Klasse. Das ist bundesweit unterschiedlich. Praktisch ist es so, dass es gerne ausgelagert wird auf bestimmte Fächer, also die Klassiker Bioethik, Sachkunde. Und das heißt, somit können halt viele Lehrkräfte eigentlich auch die Hände hochnehmen und sagen, nämlich geht es nichts an. Aber was wichtig ist zu verstehen, ist, dass sexuelle Themen ja für die Schülerinnen nicht nur Unterrichtsthemen sind, sondern dass es ja vor allem Alltagsthemen sind. Also Schule ist ein jahrelanger Lernort, Lebensort, das heißt verschiedene Entwicklungsphasen, sexuelle Entwicklungsschritte werden während der Schulzeit durchlebt. Und demzufolge gibt es natürlich auch sexuelle Themen und Fragen, Bedarfe bei Kindern und Jugendlichen, die ja nicht vom Schultor gelassen werden. Das heißt, die Lehrkräfte müssen schon ein Stück weit sich dieser Entwicklungsaufgaben bewusst sein, müssen für ja kindliches und jugendliches sexuelles Verhalten sensibilisiert sein und darauf reagieren können. Also es braucht da auch ein ganz großes Stück Offenheit, um einfach auch als Vorbildrolle fungieren zu können, frei über Sexualität sprechen zu können und dementsprechend beispielsweise auch über Übergriffe sprechen zu können. Also das ist schon eine große Herausforderung, die da an Lehrkräfte gestellt wird, da ja Schule einerseits natürlich einen Schutzauftrag hat hinsichtlich sexualisierter Übergriffe und gleichzeitig halt auch ein Risikoort ist. Das heißt, Lehrkräfte haben dann eine sehr tragende Rolle eigentlich, wenn es darum geht, Ansprechperson zu sein, offen zu sein gegenüber der Themen der Schülerin und andererseits eben auch müssen sie entsprechend ausgebildet sein, um zu Themen sexueller Bildung arbeiten zu können.
Also das heißt, man ist
theoretisch
also,
wird ihnen schon viel abverlangen.
Das heißt, man ist jetzt nicht nur sozusagen Ansprechpartnerin oder Vermittlerin von den Inhalten, sondern man wäre im besten Fall auch Vertrauensperson im Falle dessen, dass mal irgendwas passiert ist im Umfeld der Kinder.
Genau.
Es gibt jetzt ein Pilotprojekt in Leipzig dazu. Also da wurde im Lehramtsstudium ein Curriculum mit Inhalten sexueller Bildung entwickelt. Seit April läuft das. Kann man denn schon eine erste Bilanz ziehen?
Ja, wir hatten im Zuge des Febili-Projekts ein 15-moduliges Curriculum zu sexueller Bildung entwickelt. Das heißt, wir haben so drei Bausteine. Das sind einmal Grundlagen, Sexualität, dann sexuelle Bildung und Prävention sexualisierter Gewalt und hatten jetzt die Möglichkeit, das bereits in Leipzig an der Universität anzubieten. Wir hatten sehr große Nachfragen. Wir haben zwei Parallelkurse im Sommersemester angeboten und bieten jetzt auch nochmal zwei parallele Kurse im Wintersemester an. Die Kurse waren sofort voll und wir hatten tatsächlich die Möglichkeit, da wirklich Lehrkräfte aller Fachrichtungen anzusprechen. Also von der Deutschlehrkraft Grundschule über Mathe-Sportlehrkraft, Gymnasialamt, Förderpädagoginnen. Also wir hatten eine ganz breite Mischung von Studierenden, die einfach das Thema für sich als wichtig erachten, sowohl fürs Studium als auch für den späteren Beruf. Und konnten da tatsächlich verzeichnen, dass da sehr großes Interesse ist und auch sehr großes Interesse hinsichtlich der eigenen Erweiterung von Handlungskompetenz in Bezug auf die spätere pädagogische Tätigkeit. Also dass sehr viel auch geschaut wird, okay, was nehme ich jetzt hier theoretisch mit und was kann ich aber andererseits dann auch beruflich umsetzen? Wie kann ich meinen Blick auf Sexualität ändern? Wie kann ich vielfältigen Unterricht gestalten und inklusive Lernangebote schaffen? Und wie gesagt, die Kurse sind voll. Wir kriegen immer noch Nachfragen, ob nicht jemand reingeschoben werden könnte, weil einfach der Bedarf da ist.
Danke, Lena Lache, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Leipzig mit dem Schwerpunkt sexuelle Bildung. Sie hat uns erklärt, wie das Thema stärker in der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften verankert werden kann. Nichts begleitet uns so häufig wie unser Smartphone. Morgens nach dem Aufstehen schauen wir immer gleich nach, ob es neue Anrufe oder Mails gibt. Tagsüber schleppen wir das Ding auch den ganzen Tag mit uns herum. Und bevor wir schlafen gehen, gucken wir auch noch mal schnell aufs Display. Vielleicht hat noch jemand geschrieben. Einen Tag mal ohne Handy zu verbringen, das ist für viele kaum vorstellbar. Dass das aber durchaus geht, hat eine Studentin aus Österreich bewiesen. Sie ist Influencerin und hat für ihre Masterarbeit 2 Monate lang auf das Handy verzichtet. Thomas Wagner.
Es geht nicht darum, in meiner Arbeit zu sagen, das Smartphone zu verteufeln. Es geht darum, wie nutzen wir das Gerät, wo es uns hilft im Alltag, ohne unsere Gesundheit zu gefährden. Ich habe die These gestellt, ja, die Welt ist smartphone-süchtig und das gilt es halt einfach zu bearbeiten und zu ändern.
Linda Meixner im österreichischen Wintersportgebiet Montafon zu Hause ist eine sogenannte Influencerin. Und das, obwohl sie zunächst eine klassische Berufsausbildung im Fach Grafik und Kommunikationsdesign absolviert hat. Dann der erste Job im Marketing einer Skifirma 2 Jahre lang. Von dort rutschte sie regelrecht in ihre Karriere als Influencerin hinein. Auf Skiern, es ging bei dieser Arbeit meistens um den Wintersport. Dann Masterstudium in Kommunikationsdesign an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung in Konstanz. Schließlich die Masterarbeit.
Meine Masterarbeit, das Thema hat ursprünglich geheißen, der Einfluss der sozialen Medien und des Smartphones auf unsere Gesundheit. Daraus hat sich ein Selbstversuch entwickelt, in dem wir dann schlussendlich 66 Tage ohne Smartphone verbracht haben.
Ausgerechnet eine Influencerin legt für 2 Monate ihr Smartphone in die Schublade. Abgeschaltet. Linda Meixner kontert, gerade eine Influencerin muss sowas tun.
Dann habe ich halt gemerkt, jetzt fängt es halt hier und da an, gesundheitlich zu hapern. Einmal habe ich eine Lähmung gehabt im hinteren Schulterblatt. Das war auf der rechten Seite, wo man auch das Handy immer in der Hand hat. Und auf der psychischen Ebene entsteht halt natürlich ein unglaublicher Druck, immer abzuliefern. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, das ist das perfekte Thema für meine Masterarbeit.
Dabei ist das Smartphone-Virus gerade unter Studierenden weit verbreitet. Mit großer Ansteckungsgefahr. Professor Judith Grieshaber lehrt an der HTWG Konstanz Kommunikationsdesign. Sie hat keinen Augenblick gezögert, das Thema der Masterarbeit anzunehmen, denn auf dem Campus
kann man natürlich feststellen, dass die Studierenden ständig auf dem Laufenden sein wollen. Hat jemand jetzt gerade wieder eine Nachricht geschickt? Was ist gerade auf Instagram los? Vor allem auch natürlich sehe ich das aus der Warte von Design-Hintergrund, ja, wo das Schwierigste ist, eigene Gestalterpersönlichkeiten heranzubilden, die sich auf ihre eigene Kreativität konzentrieren müssen, um Neues zu schaffen. Also wenn sie sich nur noch orientieren an Instagram etc., das sind alles natürlich spürbare Suchtfaktoren.
Die Masterstudentin Linda Meixner schnell am eigenen Leib zu spüren bekam. Das Smartphone ausschalten, ab damit in die Schublade, der Auftakt des Selbstversuches.
Also es ist wie ein Zug, man hat immer das Gefühl, es fehlt was, man kriegt nicht mehr so viel mit von der Freundin.
Doch so allmählich reifte bei Linda Meixner auch die Erkenntnis, es gibt ein Leben ohne Smartphone.
Mit weniger Smartphone kriegt man wieder viel mehr mit vom Leben und erlebt die Momente intensiver. Mein Tiefschlaf hat sich verändert. Das heißt, der ist signifikant angestiegen, als ich das Smartphone ausgemacht habe. Man arbeitet effizienter zum Beispiel. Ich habe jetzt im Nachhinein meine Bildschirmzeit halbiert.
Das Smartphone an sich ist ein Zeitfresser.
Im Durchschnitt verbringen wir 2 Monate im Jahr nur am Smartphone. Und ich meine, 2 Monate, das wäre ein schöner Urlaub.
Nun liegen die Ergebnisse des Selbstversuches empirisch abgesichert als Masterarbeit vor. Verdrängen geht so nicht mehr.
Ich habe ganz anderes Verhältnis jetzt mit dem Smartphone. Also ja, ich passe einfach viel mehr auf. Also wie gesagt, ich bin noch selbstreflektierter, wie ich das Gerät nutze. Das, denke ich, bleibt jetzt auch so.
Gleichwohl, ganz kann sie es trotzdem nicht lassen. Erneut arbeitet sie wieder als Influencerin, allerdings nur noch in Teilzeit. Sie will deutlich mehr Arbeitszeit in ihren Job als grafische Gestalterin einbringen und drückt dabei ab und an auf den Ausknopf ihres Smartphones.
Und das war Campus und Karriere für heute mit Britta Mersch. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und hier geht's weiter mit Corso, Kunst und Pop. Und da geht's unter anderem um das smarte Radfahren.